Hallo Annette.
Hi.
Wie geht's dir?
Gut, wie sehr, meistens.
Sehr schön, das stimmt. Ja, eine Frohnatur, kann man sagen.
Ja, irgendwie schon.
Wir sitzen hier in London im ARD-Studio. Es ist typisch britisches Wetter draußen, bedeutet, es regnet. Es wird auch, glaube ich, kälter. Es soll noch diese Woche möglicherweise...
Ja, es ist November. Ich möchte gerne mal hier zur Ehrenrettung sagen, dass das Wetter in London wesentlich besser als sein Ruf ist und auch wesentlich besser als in Norddeutschland
es
zum Beispiel.
Es wird vor allem nie so richtig, richtig kalt, habe ich mir sagen lassen. Ne? Also so
ja,
richtig
meistens
Schneefälle.
Nicht. Selten, ja. Also wir hatten das auch schon ein paar Mal. Das ist dann sehr romantisch und dann steht ganz London still, weil man das nicht gewöhnt ist. Aber es passiert ausgesprochen selten. Im Winter regnet es meistens bei so 3 bis 4 Grad.
Und das dann über 3 Monate lang.
Aber wie gesagt, insgesamt ist das Wetter in London viel, viel besser als sein Ruf. Und die meisten Leute, die nicht unbedingt im November kommen, die stellen das dann auch fest.
Wir wollen heute sprechen vorwiegend über Politik. Du bist seit 2008 hier in London bei der ARD tätig, davon auch viele Jahre als Studioleiterin. Insbesondere in den letzten Wochen haben sich die Ereignisse ja überschlagen. Es gibt ein sehr schönes Interview mit dir im Deutschlandfunk, was jetzt eigentlich schon wieder outdated ist, weil inzwischen ist so viel passiert. Wir wollen mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Sonja Braverman, Innenministerin, ist aus dem Kabinett geschmissen worden. Mhm. Dafür ist aber David Cameron nachgerückt, hat ein großes Comeback gegeben und ist jetzt Außenminister. Macht man da gewisserweise gerade den Bock zum Gärtner oder wie man im Englischen sagen würde, to set the fox to keep the goose?
Es war eine riesen Überraschung, dass David Cameron zurückkam. Das hat es auch ganz, ganz selten in der britischen Geschichte gegeben, dass ein ehemaliger Premier dann in ein Kabinett unter einem anderen später, nachdem er ausgeschieden ist, eintritt. Da waren wirklich auch die britischen Journalisten völlig, wie man hier immer sagt, flabbergastet. Also richtig überrascht. Damit hatte keiner gerechnet. Den Bock zum Gärtner weiß ich nicht. Die Frage ist nur, er war ja damals gegen den Brexit. Er hat deswegen auch zurückgetreten, weil er diesen Kampf verloren hat, wenn man so will. Die Frage ist so ein bisschen, und das hat sich bis jetzt noch keiner wirklich beantworten können, warum hat Sunak ihn eigentlich zurückgeholt? Zunächst waren für, ich würde mal sagen, gefühlt 1,5 Tage alle wahnsinnig happy, die Centrists, die moderateren Tories, weil sie dachten, jetzt ist das ein klares Zeichen, dass wir wieder zurück in die Mitte rutschen, dass wir wieder ein bisschen moderater werden und diese rechts, ganz am rechten Rand rechtspopulistischen Töne von Braverman, von der Innenministerin, die ja auch dann parallel gefeuert wurde, dass das zurückgeschraubt wird. Er hat aber dann Sunak eigentlich bislang diese Chance wenig genutzt, denn er hat dann 2 Tage nach dem Supreme Court Urteil, das seine Flüchtlingspolitik in Grund und Boden gestampft hat, also diese Idee, dass man Asylbewerber nach Ruanda sozusagen ja, abtransportiert und die dann dem Schicksal der Machthaber in Kigali überlässt, das ist komplett gestrichen worden vom Supreme Court und er hat dann eben mit Cameron und nachdem er die Innenministerin, die das vor allem verfochten hat, abgesetzt oder gefeuert hat, hat er dann aber wieder einen Schritt zurück nach rechts sozusagen gemacht und hat gesagt, nein, jetzt werde ich diesem Supreme Court zeigen, dass ich mir hier von niemandem was vorschreiben lasse und eine Notfallgesetzgebung angekündigt, die jetzt wiederum ja dieses Supreme Court Urteil außer Kraft setzen soll, was so aber gar nicht geht. Also es war ein völlig irrer Move, wieder zurück an den rechten Rand. Und ehrlich gesagt fragt man sich dann ein bisschen, ja, was sollte das denn mit Cameron dann? Und deswegen sind
ja,
alle
dass
im
er
Moment...
Er das ja dann mitmacht, ne? Er ist ja als Außenminister zumindest da involviert dann auch.
Ja,
in
ja, ich meine, Cameron, das darf man auch nicht vergessen, der war jetzt auch nie so ein moderater One-Nation-Tory, nicht so ein Centrist, wie er dann erstmal dargestellt wurde. Im Vergleich zu dem, was seitdem mit der Tory-Partei passiert ist, war er schon einer der Grown-Ups, der ja, Erwachsenen. Ja. Aber er war immer auch schon zu der damaligen Zeit ein absoluter Opportunist und auch einer, der zum Beispiel die Tory-Partei in die eher rechtspopulistische Gruppierung in der EU in Brüssel verfrachtet hat. Also der immer auch dem rechten Rand Konzessionen gemacht hat, mehr als seine Vorgänger. Deswegen gab es ja überhaupt das Brexit-Referendum, weil er geglaubt hat, so kann er die ruhig stellen. Also er war eigentlich auch gar nie so der Centrist. Aber deswegen sind jetzt eigentlich alle so ein bisschen verwirrt und sagen, was sollte denn das eigentlich? Und da müssen wir, glaube ich, noch abwarten, was daraus jetzt wird. Also Sunak ist nach wie vor auf einem heillosen Zickzackkurs unterwegs und niemand weiß eigentlich so richtig, wofür er steht.
Du hast gerade schon die Rwanda Policy erwähnt. Der Supreme Court hat das Gesetz pulverisiert, hat gesagt, das ist mit keiner Rechtslage vereinbar. Nun ist ja das Problem, wir sprechen hier von England tatsächlich als eines der wenigen Länder ohne geschriebene Verfassung. Mhm. Kommen wir später auch nochmal im Detail ein bisschen zu. Und insbesondere, wenn zumindest so wie ich es verstanden habe, reicht ja in diesem Fall auch eine einfache Mehrheit im Parlament, im Unterhaus, um diese Gesetzgebung mal wieder zu ändern. Droht uns jetzt jetzt tatsächlich, dass Großbritannien doch noch den Europäischen Menschenrechtsrat verlassen wird? Das war ja schon häufiger auch von Tories gefordert.
Ja, das will der rechte Rand. Ich glaube nicht, dass das am Ende passieren will. Ich glaube auch nicht, dass Sunak das will. Cameron schon gar nicht. Und Cleverly, der neue Innenminister, hat auch schon abgewunken. Das löst ja auch keins der Probleme, was die hier im Moment haben. Es würde es sogar noch schwieriger machen. Aber das ist sozusagen der neue Fetisch des rechten Flügels der Tories. Die sagen, das ist eigentlich sozusagen die finale Vollendung des Brexit und der nationalen Souveränität, wenn wir jetzt auch noch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten, weil da Europa dran steht. Aber die hat ja mit der EU gar nichts zu tun. Das geht hier immer so ein bisschen durcheinander. Alles, was Europa im Namen hat, ist für die rechten Tories ein rotes Tuch. De facto haben die das aber mitgegründet, die Briten. Und bislang und das ist eine internationale Vereinbarung, die mit der EU gar nichts zu tun hat, wie gesagt. Und bis jetzt sind auch nur Russland und Weißrussland da ausgetreten.
Also zweifelhafte Gesellschaft.
Man würde sich da in eine sehr seltsame Gesellschaft begeben. Ich glaube nicht, dass es wirklich passiert. Ganz sicher glaube ich nicht unter Sunak. Aber das wird weiter so ein Thema sein, was die rechten Tories, also die eben, wie gesagt, dadurch, dass die gesamte Partei nach rechts gerutscht ist, der rechte Flügel, der ist wirklich vergleichbar mit der AfD in Deutschland, die werden das weiter vor sich hertragen als ihre maximale Forderung. Ich kann es aber nicht im Moment sehen, dass das wirklich passiert.
Muss man ja sagen, die letzten Jahre waren ja schon überraschungsreich. Mhm. Von daher sind wir mal gespannt.
Und ja, ausschließen kann man hier nichts, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich.
Ich meine, ich habe mich jetzt schon an so vielen Momenten wiedergefunden, wo ich dachte, dürfte eigentlich dann doch nicht passieren und das ist dann doch passiert. Insbesondere jetzt auch die Wahl in Argentinien, wo man es ja auch noch nicht so richtig glauben kann, wer da jetzt an die Macht gekommen ist. Nochmal zu den Tories. Du plädierst ja schon länger auch dafür, dass man sie nicht mehr als konservativ, sondern eher, wenn er noch als rechtsradikal labelt.
Rechtspopulistisch.
Oder rechtspopulistisch.
Nicht rechtsradikal, das wäre zu viel.
Wo wäre für dich die Unterscheidung zwischen rechtspopulistisch und rechtsradikal?
Rechtsradikal ist natürlich nochmal ein Schritt extremer. Ich würde sagen, die Tories sind... da sind Teile in der Partei, die man vielleicht als rechtsextrem oder als far right würde man hier vielleicht sagen. Es ist immer so schwierig, diese Begriffe auf Großbritannien anzuwenden. Aber man kann die gesamte Partei nicht als rechtsradikal bezeichnen. Mhm. Also rechtspopulistisch ist für mich in meinem, so wie ich den Begriff benutze, der wird ja auch sehr unscharf benutzt, eher ein Abrutschen an den rechten Rand, aber eben noch nicht ein Abrutschen, das ganz komplett Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit negiert. Das tun die spielen damit, die zündeln damit. Und es wird auch immer wieder versucht, weil es eben keine Verfassung gibt, die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zu unterminieren. Aber es geht nie so weit, dass man sie wirklich rechtsradikal bezeichnen muss. Man muss nur, glaube ich, mittlerweile schon klar sagen, eine konservative Partei im traditionellen Sinne ist das nicht mehr. Aber andererseits ist der Konservativismus ja überall in der Welt im Moment in einer Krise. Nur bei den Briten ist das eigentlich ziemlich früh passiert nach dem Brexit und spätestens mit Johnson, dass die Partei wirklich aus diesem traditionellen konservativen Spektrum einfach rausgerutscht ist. Dadurch, dass Boris Johnson 2019 eben diese ganzen Centrist One Nation Tories schlicht und ergreifend aus der Partei geschmissen hat. Ja.
Die Unterscheidung, die ich mal in der Uni zumindest gelernt hatte zwischen rechtsradikal oder beziehungsweise auch rechtsextrem, wäre rechtsradikal noch in der Ordnung, in der aktuellen Verfassungsordnung und rechtsextrem wiederum die Abschaffung der aktuellen Ordnung.
Es gibt ja hier keine Verfassung, insofern fehlen mir diese Parameter. Also ich vom Gefühl her würde ich es eben ich würde sie nicht als rechtsradikal
bezeichnen. Aber zumindest konservativ ist der falsche Begriff.
Ja, das muss man wirklich vermeiden und das hat sich auch mittlerweile in den meisten deutschen Medien auch durchgesetzt.
Die aktuellen Umfragen habe ich mir gestern angeschaut von Ipsos. Es ist katastrophal, muss man sagen. Also die Zustimmung für Tories ist auf die 25% runtergesunken. Mhm. Das ist fast nur noch die Hälfte des Wahlergebnisses von 2019. Dafür liegt Labour inzwischen mit 45% im Vorsprung. Man könnte also eigentlich meinen, diese Politik von Tories kommt überhaupt nicht gut an bei der Wählerschaft. Müssten nicht gerade eigentlich sämtliche Alarmglocken dort klingeln?
Ich glaube, die klingeln auch. Und das ist ja unter anderem Grund, warum dieser interne Bürgerkrieg sich ständig verschärft und auch mit der Entlassung von der Innenministerin Suella Braverman noch länger nicht zu Ende ist. Also die sind wenn man mit Leuten spricht, die sich gut in der Partei auskennen, die sind in blanker Panik. Und der Punkt ist, normalerweise würden die, dafür sind die ja auch bekannt, die Tories, ihren Parteichef, ihren Premier mal wieder feuern in so einer solchen Situation. Nur das können sie jetzt nicht schon wieder, weil das ist ja schon der vierte oder ich habe schon echt den Überblick verloren, der so und so vielte Premier seit den Wahlen, seit Johnson, Truss, Das hat der Dritte jetzt sozusagen. Ja. Und er ist ja nicht nur nicht gewählt worden, sondern auch noch nicht mal von der Parteibasis gewählt worden. Der ist ja mehr oder weniger Sunak eingesetzt worden von der Fraktion. Und das ist
nachgerutscht, könnte man sagen.
Nachgerutscht, ne? Kann man sagen, genau. Und dadurch ist es wirklich, wenn sie jetzt den nochmal in die Wüste schicken würden, dann müsste es wirklich Neuwahlen sofort geben. Und das will wiederum bei solchen Umfragewerten natürlich niemand.
Die Favorability sieht auch nicht gut aus. Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, für den Herausforderer, für Keir Starmer auch nicht so wirklich. Mhm. Ebenfalls von Ipsos, Rishi Sunak liegt mit 51% in der Unfavorable vorne. Da zumindest sieht es bei Keir Starmer ein bisschen besser aus. Nur 42% finden ihn unfavorable. Und beide allerdings haben auch nur dann doch relativ geringe Zustimmungswerte. 22% favorable für Sunak und immerhin 28% für Starmer. Bisschen über Starmer. Ich glaube, seit 2020 ist er, glaube ich, Vorsitzender von Labour. Ist ja auf Corbyn gefolgt, der 2019 krachend verloren hat gegen Johnson. Mein Eindruck aktuell ist so ein bisschen, dass sie sich sehr bedeckt halten, sehr zurückhaltend sind, vielleicht noch eher versuchen, die verbliebenen konservativen Restwähler noch einzusammeln. Und es gibt ein Zitat von Anise Goss, die seine Strategie als die der ideologischen Stille beschrieben hat. Stimmst du dieser Aussage zu?
Ja, also ich meine, Starmer ist, wie gesagt, nicht so populär wie ein Tony Blair, der eben damals 1997 bei dieser berühmten Wahl, wo Labour nach, ich glaube, 15 oder 18 Jahren Tories das Rad wieder hat rumdrehen können. In der Situation ist Starmer nicht und Labour jetzt nicht, aus vielen Gründen. Aber vor allem Grund ist eben tatsächlich, dass Starmer einfach nicht das Charisma oder die Show- und Entertainment-Qualitäten hat, die man hier eigentlich als Politiker braucht, auf dieser an Politzirkus gewöhnten Insel, um eine Wahl zu gewinnen. Und deshalb ist das Ganze auch noch lange nicht sozusagen gewonnen, auch wenn die Umfragewerte im Moment wahnsinnig gut aussehen. Starmer weiß genau, das kann ganz schnell sich auch wieder drehen, zumal man ja auch nicht weiß, wann die nächste Wahl ist. Das können die Tories ja willkürlich bestimmen, wann immer sie das Gefühl haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sagen sie, in 8 Wochen haben wir die Wahl. Das heißt, sie wissen auch nicht, wann es kommt. Die sind deswegen und Starmer ist deswegen extrem vorsichtig. Es gibt dieses schöne Bild, ich glaube, das kommt ursprünglich von Tony Blair, dass er diesen riesigen Wahlvorsprung wie eine kostbare Ming-Vase über einen langen Flur trägt, in der Hoffnung, dass er damit heil am anderen Ende, also am Wahltag, ankommen will. Und das heißt eben, dass er möglichst wenig Visionen oder neue Politikideen vorstellt, die dann wiederum ihn angreifbar machen könnten. Also er versucht eigentlich tatsächlich, so wenig wie möglich aufzufallen, um nicht in von den Tories ständig gestellte Fallen zu tappen, die sie dann gegen ihn verwenden können, damit er auch nicht ablenkt von den vielen Fehlern, die diese Tory-Partei macht und von diesem völlig, ja, sehr schwer nachvollziehbaren Hin und Her von Rishi Sunak, der eben gar nicht weiß, wo er politisch steht. Das ist eine Strategie, die hat natürlich, dafür zahlt das Land einen hohen Preis und vor allem gibt es überhaupt keine Vision, die sich Starmer den Leuten anbieten kann, was alles besser mit ihm würde, weil er einfach nichts dazu sagt. Er hofft einfach, dass diese Umfrageergebnisse so bleiben und er letztlich einfach sozusagen im Windschatten der massiven Fehler und auch der sich ständig verschärfenden wirtschaftlichen Krise seit dem Brexit, dass er in diesem Windschatten einfach durchsegeln kann und dann erst wirklich ein Programm hinlegen wird. Er hat natürlich ein Parteiprogramm, ist nicht so, dass die nichts haben, aber er versucht in der Öffentlichkeit, also hat ein Wahlmanifest und es gibt auch einige Dinge, die sie auch schon gesagt haben, aber er versucht einfach in der Öffentlichkeit so wenig wie möglich davon rauszulassen.
Und wenig über Politik reden, ganz allgemein, bevor es irgendwie schief geht. Ja, so ein bisschen Scholz-Taktik, ne? Der auch unter anderem vielleicht deshalb Kanzler geworden ist, weil er einfach nicht Armin Laschet war.
Ja. Kann man so sagen. Also wie gesagt, aber Starmer ist noch nicht Kanzler. Und man sieht ihm auch die Angst immer an in Interviews. Er wirkt eben nicht, dass es nicht klappen könnte. Er wirkt eben auch nicht entspannt.
Ne? Ja. Die Frage wäre jetzt halt auch, meine Starmer ist, wird von vielen, so ist mein Eindruck hier, dann doch so ein bisschen als Teil der alten Elite auch noch angesehen. Also er ist, symbolisiert jetzt nicht unbedingt Aufbruch. Du sagst schon, er ist nicht unbedingt eine Charisma-Bombe. Ist das denn Sunak?
Also Sunak ist überhaupt, hat überhaupt kein Charisma.
Also ich immer, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich immer, es ist ein wirklich ein Sprecher. Roboter, der an- und ausgeht und dann sinkt das Gesicht auf einmal wieder ab und ist vorbei.
Also ich würde mal sagen, also diese Favorability, also ich denke mal, dass der noch unpopulärer, deutlich unpopulärer ist, als diese Zahlen es sagen. Ja. Also er hat das eigentlich nicht geschafft seit Johnson, also hat er eben von Truss übernommen, was er geschafft hat, seit er von Truss übernommen hat, das Amt, ist, dass er die Wirtschaft ein bisschen beruhigt hat, aber das ist natürlich auch a low bar, wie man hier sagt, denn es war ja ein absolutes Chaos, was Liz Truss da hingelegt hat vor gut einem Jahr.
Knapper Monat, glaube ich, war das auch noch. Ja, ne? Das ging ja wirklich sehr, sehr schnell. Du hast in der Lage der Nation ja auch meiner Hauptauftraggeber ja noch ein Interview gegeben und es klang schon so an, dass es sein könnte, dass ihr Plan kolossal schief geht. Du hattest recht behalten.
Leider, es war furchtbar. Das war wirklich eine Katastrophe, dieser Monat mit Truss. Also sagen wir mal so, danach hat er es geschafft, die Märkte zu beruhigen, aber ansonsten hat er eigentlich gar nichts geschafft. Er hat versucht, sich als neues Gesicht zu etablieren, das jetzt mit ihm Moral und politische Vernunft wieder einziehen würde. Er hat versucht, sich von Boris Johnson abzusetzen, aber das ist bislang wenig überzeugend, weil er hat Leute in sein Kabinett geholt, von denen man wusste, dass sie Skandale am Bein haben. Er hat Braverman eben wieder zurückgeholt, die gerade vorher schon gefeuert worden war, wegen chronischen Eigenmärschen. Und er hat auch in keinster Weise ein eigenes Profil entwickeln können. Und insofern, ich würde mal sagen, insofern hat Starmer es relativ einfach mit Sunak als Gegner, weil der eben auch alles andere als populär ist. Und aber eben, weil auch diese Wirtschaftskrise, in der sich Großbritannien befindet, einfach immer schlimmer wird. Und die Leute merken es einfach an ihrem Portemonnaie.
Ja, ich merke es hier auch an meinem eigenen Portemonnaie. Ja, es ist ein teures Land. Und ich glaube, ich bin mit meinem Airbnb hier in London mit 300 Euro in der Woche noch ziemlich gut, gut weggekommen, glaube ich.
Dafür kriegst du kaum eine Garage hier.
Ja, ich weiß. Das ist ironischerweise wohne ich tatsächlich sogar in einer Garage. noch ganz kurz einmal über Braverman. Du hast gerade erzählt, sie ist gefeuert worden. Wenn ich es richtig verstehe, hat sie sich mit der Polizei angelegt. Und dann ist natürlich Schluss hier in England.
Das war nicht der einzige Grund. Also der Hauptgrund war, dass sie eben ständig mit dem rechtsradikalen Rand Großbritanniens, also insofern wirklich bei ihr rechtsradikal, Tommy Robinson, die English Defence League, dass sie eigentlich deren Argumente gebracht hat als Innenministerin einer zumindest offiziell noch konservativen Regierung und unter anderem eben solche Dinge gebracht hat wie dass jetzt die Zelte der Obdachlosen weggeräumt werden sollen von der Polizei. Das sei ja ein Lifestyle-Choice. Also da ist, glaube ich, wirklich auch dem
kann man sich
letzten,
nicht ausdenken. Sowas,
das kann man sich echt nicht ausdenken bei einer solchen Lebenshaltungskrise, die die Leute eben auf die Straße zwingt und die Tories mit verursacht haben, zu sagen, wir nehmen denen jetzt die Zelte weg, weil das ist ja eine Lifestyle-Choice. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass die hier die Städte so verunschönen. Da ist, glaube ich, selbst dem letzten konservativen Wähler die Spucke weggeblieben. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum es dann wirklich gereicht hat, weil ständig nur noch über Braverman und nicht mehr über Sunaks Versuche, Politik zu machen, geredet wurde. Und dann kam noch dazu an dem Wochenende, bevor sie gefeuert wurde, dass sie eben die Polizei massiv unter Druck gesetzt hat, die Pro-Palästina-Demonstrationen hier in London zu verbieten und die als Hate Marches kritisiert hat, was so eben auch nicht geht. Und es ist eben so, dass die Polizei in Großbritannien nicht dem Innenministerium komplett unterstellt ist, sondern über das Parlament den Gesetzen. Und sie kann zwar personell den Polizeichef entlassen, wenn sie das will, aber sie kann nicht der Polizei vorschreiben, ob sie eine Demonstration zu verbieten haben oder nicht. Also das war eine extreme Übergriffigkeit von ihrer Seite. Und ich glaube, zusammen mit diesen crazy Bemerkungen über eben Obdachlosigkeit als Lifestyle-Choice wurde das einfach zu viel, weil sie einfach komplett die Schlagzeilen an sich gezogen hat und ständig sich alle Tory-Minister für sie rechtfertigen mussten. Da war dann eben Schluss und dann eben dieser seltsame Schritt, dass der bis dahin amtierende Außenminister Cleverly zum Innenminister wurde, auf die Weise dann Cameron zum Außenminister.
Ja, einziges ist es wirklich Game of Thrones eigentlich hier, ne? Also
es ist einfach ein bisschen crazy. Vor allem, wir haben ja auch mittlerweile, ich weiß nicht, 20 Minister in 3 Jahren in jedem Amt. Das heißt, es wird auch gar keine vernünftige Politik mehr gemacht, weil das einzige Instrument, wie ein umstrittener Premierminister sich im Amt halten kann, ist, dass er seinen Ministern ständig damit droht, dass er sie wieder entlässt. Und das tun die eben hier auch alle paar Monate. Und dadurch haben aber die armen Beamten in den jeweiligen Ministerien alle paar Monate eine neue Nase vor sich. Ja. Da kann ja gar keine kohärente Politik
Da werden Projekte
entstehen.
Dann wieder eingestampft, die angefangen worden sind. Und genau. Ja, klar. Ich würde so ein bisschen, wenn ich es richtig gelesen habe, bist du ja auch Politikwissenschaftlerin. Das heißt, du hast studiert, genau.
Und zwar,
ich habe ein bisschen versucht, dieses britische Wahlsystem zu verstehen. Bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber so wie ich es bis jetzt verstanden habe, setzt es hier fast ausschließlich auf Erststimmen. Das heißt, wer den Wahlkreis gewinnt, der der zieht ins Parlament. Das führt allerdings dann schon zu ziemlich, sag mal, sehr eigenartigen Zersplitterungen auch im Parlament, dass ja dann teilweise dort Fraktionen dann da sich bilden mit Parteien, die eigentlich im Gesamtproporz fast überhaupt gar keine Rolle spielen. Wiederum andere Parteien, also die Green Party zum Beispiel, hat mit 2%, muss man sagen, ein vergleichsweise gutes Ergebnis hier noch gehabt, sitzt aber nur mit einer einzigen Abgeordneten im Parlament. Wiederum halt kleine Regionalparteien, die halt dann dort in ihren Wahlkreisen stark sind, ziehen halt dann mit 10 Mann und Frauen dann da ein. Kann man sagen, es ist ein de facto Zwei-Parteien-System hier?
Im Prinzip ja. Also eine dritte Partei hat noch nie wirklich eine Chance gehabt. Manchmal haben die Liberaldemokraten es geschafft, wie damals Nick Clegg und Cameron.
Bei der letzten Wahl, glaube ich, auch, weil sie sehr provokant auf Contra-Brexit gesetzt haben und Rückabwicklung, soweit ich weiß. Ich glaube, sie sind mit 11 Abgeordneten aktuell vertreten, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, also die kriegen immer wieder ein paar Stimmen, vor allem in regionalen Gegenden, wo eben die Tories extrem unpopulär sind. Aber die haben letztlich auch nicht die Kraft dazu, wirklich eine entscheidende Rolle zu spielen in der Politik. Das war eben damals, als Nick Clegg mit Cameron koaliert hat, ein bisschen anders, aber das ist auch nicht sehr gut gegangen. Es ist generell so hier, Koalition ist etwas, was die Briten so nicht kennen und die heißen auch gar nicht Koalition, sondern das heißt dann Hung Parliament, also sozusagen gescheitertes Parlament, also als ob man da in der Mitte hängt, als ob eben es keinen Sieger gegeben hat. Das ist schon ein Zwei-Parteien-System und auch extrem tribal, also es ist wirklich, man gehört entweder zu dem einen oder zu dem anderen Stamm und so ist das Wahlsystem eben auch ausgelegt. Für eine Zersplitterung sorgt das ja genau nicht, sondern im Gegenteil, du hast eben immer die eine oder die andere Partei und eine starke Opposition. Und das ist ja auch das Argument, was hier immer alle bringen, die dieses Wahlsystem nicht ändern wollen. Es hat aber eben den ungeheuren Nachteil, dass letztlich die politische Haltung der Gesamtbevölkerung nicht proportional abgebildet wird. Ne? Du hast eben dadurch, dass immer nur die Erststimme gewinnt und je nachdem, wie die Wahlkreise dann zugeschnitten sind, verzerrst du eigentlich das, was hier tatsächlich an politischer Stimmung herrscht. Und deswegen gibt es eben auch eine starke Bewegung, vor allem innerhalb der Labour-Partei, die sagen, wir brauchen Proportional Representation, also so ein Wahlsystem, das eher wie bei uns ist in Deutschland. Ich fände das auch besser, weil es ist einfach Quatsch, dass die Tory-Partei zum Beispiel so viele Stimmen beim letzten Mal bekommen hat, obwohl, wenn du mal eben wirklich einfach mal die Gesamtbevölkerung dir das anguckst, dann hast du eine Mehrheit für progressiv bis centrist Parties. Also du verzerrst letztlich das gesamte Bild durch dieses Wahlsystem. Die Befürworter sagen immer, das ist aber ganz gut, weil dadurch haben wir auch klare Verhältnisse und dadurch entstehen eben nicht so viele kleine rechtsextreme oder linksextreme Parteien am Rand, die dann mitmischen. Also du hast genau keine Zersplitterung.
Na, sagen wir mal, dafür, dass es ja eigentlich de facto ein Zwei-Parteien-System ist, würde ich sagen, ist es überraschend zersplittert, weil es halt dann eben diesen Bezug gibt auf einzelne Wahlkreise, wo dann kleine Regionalparteien ja dann doch noch irgendwie was reißen können. Also es gibt ja, es sitzen ja im Unterhaus dann, was ich, Scottish National Party zum Beispiel sitzt ja da drin.
Die Schotten, das ist was ganz anderes.
Ach, die sitzen nicht im Unterhaus, oder?
Doch, 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 aber die haben ja ein ganz anderes Wahlsystem. Die Schotten haben eher so ein System wie bei uns. Dieses First Past the Post ist in England und in Wales. Und die Schotten sitzen sozusagen mit ihrem, die sind ja ein bisschen devolved, heißt das. Also die haben einige Dinge, die sie selbst bestimmen können. Und die sitzen sozusagen als schottische Nationalpartei, weil sie die Wahlen aber eben mit einem anderen Wahlsystem gewonnen haben, auch mit drin.
Jetzt macht das alles Sinn. Jetzt verstehe ich. Das ist ja dann noch komplizierter, wenn sozusagen, ich meine, wahrscheinlich hat dann Nordirland und Wales auch nochmal ein anderes Wahlsystem.
Ja, die haben die DUP. Ich weiß gar nicht, Wales nicht. Wales und England haben dasselbe. Bei Nordirland bin ich mir gar nicht genau sicher, wie das da gerade geregelt
ist. Dann macht das Sinn. Ja, okay, jetzt verstehe ich das, weil sozusagen für England sozusagen gelten halt diese Winner-Takes-All-Prinzipe und für Wales auch. Jetzt macht das Sinn.
Und Schottland ist ein bisschen anders und dadurch hat die schottische Nationalpartei ist halt sehr stark aus den letzten Wahlen hervorgegangen. Das kann sich jetzt auch wieder ändern. Und dadurch sitzen da eine Menge von der SNP, die im Grunde immer links von Labour die eigentliche Opposition im Moment sind.
Weil ich ja auch in Glasgow war für die eine Recherche, habe ich SNP so ein bisschen versucht zu verstehen und ich habe das Gefühl, die ist so ein Mix aus allem irgendwie. Ja, also so dieses verbindende Element halt dieser Nationalismus, beziehungsweise die befürwortete Unabhängigkeit Schottlands und gleichzeitig halt aber wie so ein, also praktisch alle politischen Strömungen sind da irgendwie drin.
Das ist ja auch das Schwierige bei dieser Partei und deswegen ist sie auch so schwer zu führen, weil du hast eben einerseits ganz linke Grüne, die völlig anders sind als die Grünen in Deutschland bei uns. Du hast eben rechte Nationalisten auch mit da drin. Das ist ein sehr bunter Haufen, der sehr schwer zu führen ist. Und deswegen hat ja auch am Ende wahrscheinlich Sturgeon irgendwann das Handtuch geschmissen.
Ja, hatte wirklich klassisch.
Also der Grund offiziell war ein anderer. anderer, aber das war eine Finanzaffäre, in die ihre Partei und sie womöglich auch verstrickt ist. Aber ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass sie diesen Ameisenhaufen nicht weiter zusammenhalten konnte.
Wo wir gerade schon in Nordengland sind, beziehungsweise in Schottland, ökonomische Krise habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Das macht sich ja wirklich bemerkbar. Wir haben es ja gerade schon erwähnt. Die Housing Prices hier gehen durch die Decke. Auch die ganz normalen Versorgungspreise sind ziemlich hoch. Ich glaube, England hatte die höchste Inflation von allen EU-Ländern oder zumindest eine der höchsten.
Ja.
Nun, wenn man sich hier in den Top Mansions anschaut, was so die drängendsten Themen für Briten sind, bin ich dann doch ganz happy, ehrlich gesagt. Nämlich die wichtigsten Themen sind die Economy mit 38%, Inflation and Prices mit 35%, das ist eigentlich ja auch Economy. Auf Platz 3 das ist der National Health Service. Eine Kollegin von mir, Grüße an der Stelle an die News-WG, hat hier letztens versucht, ich glaube, du hattest auch letztens mit ihr zu tun, mit Helene. Hatte letztens hier versucht, einen Arzttermin zu bekommen, spontan, heute.
Habe ich auf Instagram gesehen,
das hat sie dann gepostet. Ja. Und ist nicht so einfach,
nee.
Da fühlt man sich ja direkt wie zu Hause.
Deutlich schlimmer als in Deutschland.
Ja, okay.
Also ja, doch.
Ja, okay. Ja. Dafür meinte sie, war es der netteste Arzt, mit dem sie
hier. Ja, das ist ja immer das Schöne. Hier kracht alles zusammen und die machen trotzdem Witze. Ja. Das ist ja so ein Klischee, aber es ist wirklich das, warum auch ich so gern hier lebe, weil es einfach ein Land ist, das mit seinen diversen Krisen und Katastrophen so viel gelassener und humorvoller umgeht, als es jemals in Deutschland denkbar wäre, dass es einfach angenehmer ist, hier zu leben, obwohl im Moment hier wirklich alles zusammenbricht.
Diese sprichwörtliche britische Humor, vor allem halt dieses nicht so die schlechte Laune nach außen kehren.
Genau.
Das ist wirklich ja was sehr deutsch, zwar nochmal sehr, sehr berlinerisch auf jeden Fall ist, merke ich dann immer. Was ich allerdings gut fand oder mich dann doch ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt hat, dass erst auf Platz 4 das Thema Migration kommt mit 22%. Sind die Briten doch ein bisschen schlauer als die Deutschen, wo das Thema gerade fast alle Debatten bestimmt?
Ach, das ist irgendwie total irre hier eigentlich, weil ich würde erstens sagen, ja, insgesamt hast du hier eine Gesellschaft, wo ich immer sage, die ist nicht so rassistisch wie viele andere europäische Länder, weil dieses ganze diverse Miteinanderleben hier so Alltag ist. Ich meine, das siehst du ja, wenn du in London über die Straße gehst, das ist einfach normal hier.
Ich wohne in Deptford gerade.
Ja, also das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben auch ganz viele Menschen aus den ehemaligen Kolonien schon früh hierher gekommen sind und geholfen haben in den Krankenhäusern, beim Busfahren und so weiter. Und dadurch ist das hier eigentlich insgesamt das Klima wesentlich weniger rassistisch, als wenn du in Deutschland, Frankreich oder sonst wo unterwegs bist. Ist immer mein Eindruck, ist jetzt persönlich. Und insgesamt spielt das Thema auch gar nicht so eine große Rolle seit dem Brexit. Beim Brexit hat es eine große Rolle gespielt, weil man da auch viel mit der Angst gespielt hat vor Strömen, die aus der Türkei kommen und all diese Lügen, die da unterwegs waren. Aber danach hatte man nun die Kontrolle über die eigenen Grenzen de facto hergestellt. Das heißt, man wusste jetzt, wer reinkommt. Es konnte kein EU-Bürger einfach so mehr kommen. Und damit war das Thema eigentlich erledigt und auch kein großes Thema an der Tagesordnung mehr. Bis dann aber die Tories, also das fing an mit Boris Johnson und jetzt eben mit Sunak und Braverman war das noch schlimmer, dieses Thema wieder nach vorne gezogen haben. Völlig ohne Not eigentlich. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden habe, weil sie haben es wieder groß gemacht, obwohl die Leute gar nicht so ein Problem mehr damit hatten und es eben auch nicht so an der Tagesordnung war, während sie es gleichzeitig überhaupt nicht lösen können. Also sie haben diese Bootsflüchtlinge, die ja aus Frankreich kommen, über den Kanal, die ja nur ein paar Zehntausend sind, was kein Problem sein sollte für ein 70-Millionen-Land, zu einem Riesenproblem aufgebauscht, konnten es aber gleichzeitig nicht lösen und hängen jetzt in dieser, Stichwort Ruanda, in dieser absurden Zwischenposition, wo sie eine Politik vorgeschlagen haben, wo von Anfang an klar war mit Ruanda, dass das an den Gerichten scheitert, die sie aber jetzt trotzdem irgendwie weiterziehen, wo aber jeder sieht, das bringt gar nichts, das ist nur teuer, wenn wir es machen, das kostet hat jetzt schon den Steuerzahler 140 Millionen gekostet, diese Ruanda-Politik. Und auch Ruanda hat immer gesagt, wir können maximal ein paar tausend Leute nehmen, also es ist auch überhaupt keine Lösung. Mhm. Aber das ist eben das, was so irre ist bei den Tories, dass sie ein Thema groß in den Mittelpunkt geschoben haben, was eigentlich gar keinen groß mehr beschäftigt hat und es aber gleichzeitig nicht lösen können. Ironischerweise sind die Migrationszahlen seit dem Brexit haben sich verdreifacht. Also wir haben wesentlich mehr Immigration seit dem Brexit als jemals zuvor. Die letzten Zahlen kamen gerade letzte Woche. Ich glaube, im letzten 22 waren es 745.000 statt vorher 200.000 vor dem Brexit. Und Cameron hat vor dem Brexit noch gesagt, er würde die Zahlen auf Zehntausende reduzieren. Wir sind jetzt bei fast 1 Million pro Jahr. Das hat damit zu tun, dass diese Arbeitskräfte hier dringend benötigt werden. Und die kommen auch jetzt über Visa. Das sind aber eben weniger EU-Bürger, sondern hauptsächlich aus außereuropäischen Ländern, aus Nigeria, Afrika, Bangladesch Menschen, die da jetzt kommen, die auch im Gesundheitssystem dringend gebraucht werden. Das heißt, die Tories haben da ein Thema nach vorne gezogen, wo sie sich völlig drin verheddert haben.
Und gleichzeitig gerade eigentlich die krasseste Flüchtlingspolitik sozusagen überhaupt
fahren. Ja, die sie aber gar nicht machen können, weil es eben illegal ist, sogar eben laut Supreme Court. Also es ist irgendwie eine völlig absurde Situation, dass sie sich das Thema ausgerechnet genommen haben, obwohl das eben seit dem Brexit keinen mehr hier groß aufgeregt hat, wirklich. Ich glaube eben deswegen auch nicht, dass es ihnen bei den Wahlen hilft. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, sieht man ja auch, dass das überhaupt nicht auch nur ansatzweise die Tories nach vorne gebracht hat, weil sie eben bei diesem Thema auch selber völlig inkompetent wirken.
Es bestätigt so ein bisschen meine These, dass das Migration eigentlich eher ein Medienthema ist. Also es findet schon auch in den Köpfen der Menschen statt.
Nein, das waren schon die Politiker. Also in dem Fall waren es die Tories, die das nach vorne geschoben haben. Klar.
Ja, aber ich meine jetzt halt insbesondere mal, wenn man nach Deutschland guckt, da rutscht ja gerade alles gewaltig nach rechts. Never Forget diesen wunderbaren Spiegeltitel, wo ja Olaf Scholz nochmal härtere Abschiebungen nochmal gefordert hat. Und es ist wirklich ein Thema, als Medienthema sozusagen gestartet und in den Köpfen der Menschen vorwiegend existent. Aber im Alltag habe ich auch, also du dachtest es ja schon, also ich war noch nie in so einer diversen Stadt unterwegs wie eben in London, wo es ja einfach so viele verschiedene Sprachen gibt.
Ne?
Ja, genau, wo es einfach völlig zum normalen Alltag gehört. Wo wir noch beim Brexit sind, oder zumindest ist ja auch immer wieder jetzt angeklungen, siehst du noch irgendwie eine Chance, dass das Ding rückabgewickelt wird?
Also mittelfristig nicht und kurzfristig schon gar nicht, weil also erstens Brüssel, glaube ich, überhaupt keine Lust hat auf, selbst wenn die Labour-Partei gewinnt, auf ein Land, das dann so halbherzig zurückkehrt und wo immer noch eine Tory-Partei im Hintergrund rumspukt, die das nicht will. Starmer hält sich auch bei dem Thema extrem zurück. Auch da will er eben in keine Falle der Tories tappen. Er sagt immer, we will make Brexit work. Das finde ich einen persönlich sehr irreführenden Slogan, weil er weiß selber, dass man den nicht reparieren kann, dass man dann den, you cannot make it work. Das ist einfach Blödsinn. Er macht das aber auch aus wahltaktischen Gründen, weil er damit eben immer wieder die Tories vorführen kann, die eben überhaupt kein einziges dieser Versprechen einlösen konnten, was sie damals gemacht haben. Es ist auch mittlerweile so, dass die große Mehrheit der Labour-Wähler zurück in die EU wollen eigentlich, aber Starmer will ihnen das jetzt noch nicht geben, weil er die anderen, die sich noch nicht, also die Leave gewählt haben, die er 2019 an Johnson verloren hat, die will er noch nicht aufgeben, die will er mit ins Boot nehmen und er pokert ein bisschen, dass die anderen ihn sowieso wählen, in der Hoffnung, dass er dann mittelfristig, langfristig das Ding wieder umdreht. Ich glaube, dass das realistisch ist, dass er da nicht zu große Hoffnungen weckt. Ich finde trotzdem den Spruch, we will make Brexit work, das ist, finde ich, nicht gut, weil das letztlich das Tory-Framing übernimmt, dass das eigentlich eine dolle Sache wäre, wenn man es nur hinkriegt, was ja Quatsch ist. Aber ich denke, dass in dem Moment, wo er die Wahl gewinnt, wenn das denn so wird nächstes Jahr, wenn die Umfrageergebnisse sich so halten, wenn er diese Ming-Vase ans andere Ende des Flurs halt tragen kann.
Das wird wirklich ein schönes Bild, das werde ich klauen irgendwann.
Wenn er das hinkriegt, glaube ich schon, dass er der EU gegenüber eine ganz andere Politik machen wird. Also er wird natürlich versuchen, sich wieder mehr anzunähern. Er wird versuchen, nicht zu viel eigene andere Regeln zu finden, die es der britischen Wirtschaft noch schwerer machen, nach in die EU zu importieren oder von da Teile zu exportieren. Denn die EU ist nach wie vor der größte Handelspartner der Briten und sie haben sich letztlich von ihrem eigenen größten Handelspartner abgeschnitten, willkürlich. Und wenn Starmer ehrlich wäre oder sagen wir nicht mehr im Wahlkampf wäre und frei sprechen würde, dann würde er natürlich sagen, dass das, dass dieses sehr, sehr langsame Wirtschaftswachstum in dem Moment natürlich eine ganz andere positive Dynamik bekommen würde, wenn man wieder in den Binnenmarkt eintritt. Aber das kann er im Moment nicht sagen, weil er sich dann eben gleich wieder in diesen Kulturkampf mit den Tories begibt und womöglich eben, sage ich mal, die Leave-Wähler in den alten Labour-Bezirken, die damals 2019 Tory gewählt haben, weil sie einfach jetzt das erledigt haben wollten mit dem Brexit, die will er halt zurückhaben. Ich finde es eine zweifelhafte Strategie, weil viele von denen auch mittlerweile sagen, dass der Brexit ein Fehler war.
Gerade mal 56% sagen, es hat im Land geschadet und es sind nicht mal 20%, die das als positiv bewerten.
Also es ist eigentlich längst, die Zeit ist eigentlich längst reif, um da wirklich eine Kehrtwende zu beginnen. Zumindest ehrlich zu sagen, was das Problem ist, weil sonst kann man die Probleme ja auch auch nicht lösen. Aber da lässt Labour eben letztlich, finde ich, das Land ein bisschen im Stich, aus lauter Angst, möglicherweise sonst eben diesen Wahlvorsprung zu verlieren.
England ist ja eines der wenigen Länder, wir haben es vorhin schon erwähnt, das keine geschriebene Verfassung hat. Mhm. Das führt ja auch zu einer ganzen Reihe von Problemen, eben zu diesen häufigen Unklarheiten. Soweit ich weiß, sind es einfach so mehr oder weniger Protokolle bzw. Überlieferungen, wie man die Dinge löst. Ich frage mich dann immer, was passiert denn dann, wenn der Typ, der sich das alles mal auswendig lernen musste, unerwartet und plötzlich stirbt?
Ach, es gibt ja ganz viele, die das dann lesen können. Also ich meine, die Verfassung ist ja, also es gibt nicht diese geschriebene Verfassung, aber es gibt eben ganz viele teilweise auf Pergament noch geschriebene Fallbeispiele, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Und das ist natürlich offen für Interpretation. Dann gibt es wieder ganze Bücher, die schreiben, wie man das interpretiert. Also da kann sich jeder wieder immer einlesen. Es gibt nicht den einen Mann, der weiß, wie das geht, oder die eine Frau.
Das ist gut. Wir sitzen dann ganz unten im Keller im Buckingham Palace.
Aber das ist natürlich das Problem, dass das letztlich ein sehr angreifbares oder ein sehr zerbrechliches System ist, weil man eben sehr leicht diese rechtsstaatlichen Prinzipien, wenn man die falschen Politiker hat, dann kann das sehr schnell in die Hose gehen. Und das hat ja auch Boris Johnson im Grunde vorgeführt. Also der hat, eigentlich könnten die Briten ihm dankbar sein, weil der hat gezeigt, wie gefährlich das ist, so ein System, wenn man eben an der Spitze einen hat, der sich um die Prinzipien der Demokratie und des Rechtsstaats überhaupt nicht kümmert. Am Ende ist es dann immer der Supreme Court, der einspringt. Das war eben auch bei Johnson so, als der widerrechtlich das Parlament ja in die Wüste geschickt hat, weil es ihm nicht gepasst hat, dass die gegen seinen harten Brexit-Deal war, war es am Ende der Supreme Court, der dann das Parlament wieder eingesetzt hat. Also es gibt schon Checks and Balances, aber das ganze System ist eben ja verletzlicher als andere. Andererseits gibt es auch Länder wie die USA mit einer geschriebenen Verfassung, da kann sowas wie Trump eben auch passieren. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so viel besser wäre, wenn wir hier eine geschriebene Verfassung hätten. Das ist eine endlos lange Diskussion im Land.
Es irritiert halt immer so ein bisschen, wenn man das dann liest und dann denkt, Mutterland der Demokratie und
ja,
so.
Ja, andererseits verpflichtet es die Leute darauf, sich vernünftig zu benehmen, was irgendwie auch schon meistens immer funktioniert hat. Das war jetzt eben wirklich ein großer, also das, was die Tories mit den Tories seit 2019 passiert haben, ist natürlich auch etwas im Grunde eine Ausnahmeentwicklung gewesen. Die Frage ist, ob sich das wieder beruhigt, wenn eben zum Beispiel Labour die nächste Wahl gewinnt. Ich bin grundsätzlich nicht sicher, ob es so viel besser mit einer geschriebenen Verfassung hier wäre. Aber das ist eine endlos lange Debatte. Als Journalist ist es natürlich auch mega kompliziert für uns, ne? Also für mich auch immer wieder, weil jedes Mal, wenn irgendwas ist, weiß man nicht, wie geht's denn jetzt weiter? Man muss ständig immer wieder neu sich einlesen. Es gibt überhaupt nichts, wo man sagen kann, aha, wenn das passiert, dann passiert jetzt das. Und so ist das halt, so wie das in Deutschland ist.
Viel Interpretationssache dann wahrscheinlich auch, ne?
Ja, du bist ständig, also es war wirklich teilweise so kompliziert, auch in dieser Post-Brexit-Phase, weil es eben auch ständig diese aufgeregten Dramen produziert, ne? Weil niemand so richtig weiß, wie gehen wir jetzt damit um, was ist jetzt richtig, und es ist eben a lot of room open for interpretation. Das ist aber auch spannend, aber es macht es auch manchmal echt mühsam, von hier über die Politik zu berichten.
Sowieso, du meintest schon häufiger in Interviews, das Leben als Auslandskorrespondentin ist tough, weil man halt mehr oder weniger immer so auf Absprung ist.
Ja,
also
total.
Sobald was passiert, muss man ins Studio.
Ja, du bist halt im Grunde 24/7 Standby immer. Also auch wenn du, natürlich sind wir hier ein größeres Studio, wir sind 3 Korrespondenten für den Fernsehbereich und ich habe jetzt nicht jedes Wochenende Standby, aber du hast es irgendwie doch, weil du natürlich weißt, wenn es eine größere Geschichte gibt, dann müssen wir auch alle reinkommen. Und man muss schon gut wissen, was man tut, wenn man Auslandskorrespondent wird. Das ist nicht so der Traumjob, wie sich das viele vorstellen in Deutschland. Das ist schon auch eine harte Nummer. Und du hast eben letztlich, vor allem in Ländern wie Großbritannien, wo eben auch viel los ist, wirklich immer nur so ein Privatleben auf Abruf. Hm. Ich will darüber gar nicht klagen, aber das ist schon eine echte Downside, die man wissen muss.
Allgemein aber Berufskrankheit von Journalistinnen.
Ja, und also sowieso. Aber es ist schon noch mal mehr, weil du natürlich so wenig Leute im Ausland hast, dass dann eben plötzlich so ein, wenn in Berlin eine Krise ist, dann hat halt derjenige, der gerade in der Schicht ist, an dem Wochenende das. Während wenn hier eine Krise ist, sind wir alle dran.
Ja, verstehe. Du hattest im MDR im Interview mal gesagt, dass du, was auf die Frage, was du in Deutschland vermisst manchmal, du wohnst ja schon noch eine ganze Weile hier, und zwar meintest du das Aufrechterhalten einer gewissen politischen Kultur. Das, würde ich sagen, hat ja auch in Deutschland schon tiefe Risse gekriegt. Wir erleben gerade eine wahrscheinlich beispiellose Politikkrise ja auch jetzt hier in Berlin mit dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts, eben diese Kreditumwidmung nicht zuzulassen. Wir haben die AfD. Ich würde sagen, die FDP ist auch gut dabei, gerade die politische Kultur ordentlich zu pulverisieren. Wenn wir dann im Ministerrat zustimmen und dann im Parlament auf einmal ablehnen. Das sind eigentlich so klassische rechte Taktiken, um das Parlament zu verhöhnen. Müssen wir uns so ein bisschen darauf einstellen, dass wir auch in Deutschland britische oder amerikanische Verhältnisse bekommen können?
Also ich kann ja über Deutschland nicht so kompetent reden, weil ich da eben schon so lange nicht mehr lebe. Aber das, was ich natürlich von hier dennoch verfolge, erinnert mich so ein bisschen an die Zeit rund um die Anfänge des Brexit. Also dass eben einfach du einerseits auch eine Boulevardpresse hast, die immer aggressiver wird, was ich auch seltsam finde. Das habe ich früher nicht so extrem erlebt in Deutschland, dass die so zerstörerisch auch Kampagnen richtig fährt. Gut, das hat die Bild immer gemacht, aber es ist schon, habe ich den Eindruck, schärfer geworden. Und dann eben diese Regierung, die ganz offenbar überhaupt nicht moderiert wird von dem jetzigen Kanzler, was dann natürlich am rechten Rand diesem Irrsinn Raum gibt. Also ich kann das, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wo Deutschland da genau ist im Moment, aber wenn ich es aus der Ferne oder auf dem deutschen Twitter beobachte, dann habe ich schon auch den Eindruck, dass das alles gerade in keine gute Richtung geht.
Wie würdest du beurteilen, ich meine, die Welt dreht gerade sowieso ganz schön frei, schon seit vielen Jahren. Wärst du in der heutigen Zeit nochmal gern 30?
Nö, aber das wäre ich sowieso nicht gerne. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr 30 bin. Ich fand das extrem anstrengend. Ach, ja, weil das war einfach so eine Zeit, wo man sich so durchkämpft, ne? Und durchkämpfen muss.
Ja, ich bin gerade 30 geworden, deswegen stelle ich die Frage.
Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber ich bin ja Teil dieser Boomer-Generation, wo es eben einfach wahnsinnig viele Leute und sehr wenig Jobs gab. Und das war eine mühsame Nummer damals. Also ich meine, Journalist zu werden ist nie einfach. Man muss immer mit unheimlich viel Leidenschaft und Einsatzbereitschaft sich durchkämpfen. Glaube ich heute auch noch, also das weißt du besser. Aber ich würde das nicht so gern nochmal machen. Ich finde es eigentlich sehr angenehm, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich stell die Frage fast jedem Gast. Ja. Und Johannes Warwick zum Beispiel hat ganz klar gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Also er ist sehr froh, dass er sozusagen in seinen 30ern noch sowas wie einigermaßen eine gewisse Normalität halt irgendwie hatte oder zumindest etwas ruhigeres Fahrwasser. Mhm. Du bist ja schon knapp 15 Jahre in London. Mhm. Ich glaube, ein bisschen länger sogar schon.
Seit 2008.
Ja, genau, stimmt. Seit 2008 davon erzählt.
Ja, 15.
Gibt es denn ein Land, was dich nochmal reizen würde, auch beruflich?
Also das Land, was mich immer gereizt hat, wo ich aber auch schon mal war, ist Polen.
Mhm. Du sprichst auch Polnisch,
ich spreche auch noch Polnisch. Genau, also okay. Ist ein bisschen eingerostet, aber ich kann es noch ganz gut sprechen und vor allem auch noch so gut wie alles verstehen. Das ist auch eine wahnsinnig schöne Sprache. Und das, was da im Moment...
Ein schönes Land auch vor allem.
Ja, total. Und ich war da unheimlich gern. Ich war da von 2000 bis 2004 Korrespondentin und habe es wirklich geliebt und bin auch ungern da weggegangen. Das ging damals aber nicht anders. Und das finde ich, was da jetzt im Moment passiert, finde ich hochspannend, weil das natürlich mit Tusk jetzt das große Experiment ist, ob man eben so eine zerstörte Demokratie wieder zurückbauen kann. Und das würde ich sehr gerne mehr beobachten. Manchmal schreibe ich auch hier für britische Medien noch Artikel darüber, weil ich auch noch viel Kontakte darin habe. Aber das ist so ein Land, was ich auch weiter immer beobachtet habe, weil ich da mal gelebt habe. Und das andere Land, was mich wahnsinnig immer interessiert hat, wo ich es aber als Korrespondentin nie hingeschafft habe, ist Indien.
Ach, okay,
das ist so, da fahre ich dann stattdessen immer im Winter einen Monat hin. Das ist so eins der Länder, die ich, oder es ist ja eigentlich gar kein Land, sondern ein Kontinent, das ich wahnsinnig spannend
finde. Über 100 verschiedene Sprachen habe ich mal gehört.
Also es ist ein irres Land, also da Korrespondent zu sein, das war eigentlich immer so einer meiner Träume, der ist aber nie realisiert worden und der wird jetzt auch nichts mehr.
Und New York muss nicht nochmal sein.
Nee, das war langweilig. Also New York fand ich einfach richtig
Wall
langweilig.
Wall Street und hast du auch mal Kulturbeiträge dort gemacht?
Ja, also es gibt ja schon ein blühendes Leben. Ja, klar, aber ich meine, New York ist ein Problem innerhalb der ARD. Ich weiß gar nicht, ob das ZDF da überhaupt ein Studio hat, aber das ist halt ein Studio, was damals in der Zeit, als New York noch so ein Trendsetter war, gegründet wurde, was aber ausschließlich für New York zuständig ist. Und nicht für die National Politics, jedenfalls zu der Zeit, als ich da war. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt machen, aber ich fürchte es immer noch so. Und das ist so ein Studio, wo du eben im Wesentlichen damals noch über die UNO berichtet hast, wo du ja nie irgendwas siehst oder zu fassen kriegst, weil die ja letztlich am Telefon stattfindet, multilaterale Diplomatie und eben viel Wall Street, wo ich von Finanzpolitik eigentlich nicht so viel verstehe. Und dann durch die Zeitverschiebung war es immer noch so, dass man das so früh berichten musste, wo man dann noch nicht mal nachlesen konnte, was die finanzpolitischen Kollegen geschrieben haben. Das war, also ich fand das nicht sehr spannend. Ich habe da hauptsächlich so Dokumentarfilmprojekte gemacht, die dann auch wieder gut waren, aber politisch und journalistisch war das eigentlich so mein langweiligster Post.
Aber trotzdem lebenswerte Stadt?
Nö. Ja, für mich nicht. Also für gibt Fans natürlich.
Das ist eine Attraktion einfach, ne? Also wenn man so da ist, also ich war schon kurz erschlagen, eine kurze Zeit, als ich dann.
Ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig, weil es geht nur um Geld. Also das hing aber auch damit zu tun, dass ich kein Mensch bin. Ich habe mich in Amerika, in den USA nie wirklich wohlgefühlt. Ich konnte auch dieses Englisch nicht sprechen und habe dann eigentlich erst gemerkt, als ich völlig durch Zufall nach London kam, dass dass das mit dem Englisch nicht ein Grundproblem war, sondern dass ich eben dieses amerikanische Englisch irgendwie nicht sprechen wollte oder konnte.
Ich bin auch großer Fan der britischen Kultur.
Ja, das war einfach, also das ist ja manchmal so als Korrespondent. Manchmal landet man in Ländern oder Städten, wo man gar nicht so viel mit anfangen kann. Und da muss man einfach nur gucken, dass man da möglichst schnell wieder wegkommt, weil du machst dann auch keine so tolle Berichterstattung.
Wir haben nur noch wenige Minuten Zeit. Ich will noch einmal kurz eine Kulturfrage stellen. Mhm. Die Beatles haben einen neuen Song veröffentlicht. Du meintest schon mal, du bist nicht so der große Beatles-Fan.
Nee.
Dafür aber eher die Rolling Stones. Nun haben sie ja glücklicherweise ebenfalls ein neues Album veröffentlicht mit Hackney Diamonds. Zum ersten Mal seit 2005 gibt es wieder eine neue Platte. Wie findest du sie?
Gut, also ich meine, das klingt so wie immer. Die sind für mich einfach auch ein Phänomen in der Hinsicht, dass sie einfach immer weitermachen.
Ja.
Und ich bin heute auch gar nicht mehr so ein Fan von denen vielleicht. Aber damals, als ich jünger war und da ging es halt immer um Stones oder Beatles, da war ich eher die Stones-Fraktion.
Okay.
Die Diamonds ist okay, die war mir zu brav und zu niedlich und irgendwie, ich war auch nicht so ein Fan von diesen vier Jungs. Ich fand die Stones irgendwie immer spannender. Aber heute würde ich jetzt mal sagen, was die jetzt machen. Ich finde es eigentlich eher spannend, dass es die immer noch gibt und dass die in dem Alter es geschafft haben. Ich weiß nicht, welche Drogen die jetzt nehmen, noch ich immer glaub, auf der Bühne zu stehen clean. Oder also, sind ganz clean.
Ich glaube, Keith Richards hat sogar mit dem Rauchen aufgehört. Das ist ihm wohl sehr schwer gefallen.
Das ist aber auch nicht schön. Aber gut, also das finde ich spannend heute an denen. Die Musik finde ich eigentlich jetzt nicht mehr so aufregend.
Ich finde sowieso die Riesenungerechtigkeit, dass Watts gestorben ist, der wirklich sehr brav war und eigentlich sehr wenig Drogen genommen hat. Jazz-Schlagzeuger. Ja, und Keith Richards springt aber immer noch durch die Gegend. Findest du es nicht aus, wäre ein guter Zeitpunkt, um mit der Band aufzuhören, wenn schon der Drummer stirbt?
Ach, von mir aus können die so lange weitermachen, wie sie wollen, wenn es ihnen Spaß macht. Also, das ist mir sowas von wurscht. Ich meine, die Musik ist ja noch gut und es gibt immer noch viele Fans und ich finde es toll, wenn die weitermachen. Ich meine, warum sollte man aufhören, wenn man noch auf der Bühne stehen kann und Lust hat? Aber musikalisch, finde ich, ist das jetzt wirklich keine Avantgarde mehr. Das waren sie natürlich auch vielleicht nie richtig, aber es war auf jeden Fall was Aufregenderes, als sie noch jünger waren. Aber als Phänomen, dass es sie immer noch gibt, finde ich das toll.
Super. Was ist das nächste Konzert? Letzte Frage. Das nächste Konzert, was du dir anschauen wirst.
Das ist Quatuor Eben in der Wigmore Hall. Das ist ein klassisches Streichquartett. Eins der besten, was es gibt im Moment. Da freue ich mich total.
Das klingt toll. Ich schaue mir heute Abend die Dirty Loops an.
Ah, das ist auch schön.
Eine Jazz-Fusion-Coverband, die wahnsinnig abgefreakte Musik machen. Und bin sehr gespannt drauf. Meine Lieblingsbands. Als ich gesehen habe, dass die in London spielen.
Wo spielen die denn?
Brixton Hall, glaube ich.
Das ist toll. Also, das ist schön da unten. Das
angenehm
ist auch ein tolles
kleine
Publikum.
Location. Ich glaube, knapp 4000 Leute sind da, passen da rein. Das wird ein guter Abend.
Toll. Bitte,
das hat Spaß gemacht.
Enjoy,
Ganz lieben Dank dir. Ganz lieben Dank für die Zeit. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, dass dieser Podcast nur dadurch möglich ist, dass ihr mich unterstützt. Das könnt ihr gerne tun auf www.gaebler.blog. Da findet ihr alle Infos, wie ihr mich dabei bei meiner Arbeit unterstützen könnt. Ansonsten folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Bluesky. Ich bin nämlich nicht mehr bei Twitter und ich glaube, dich findet man da auch. Du bist ja auch, du bist ja viel unterwegs bei Social Media, ne?
Ja, durchaus. Aber eben auch jetzt mehr auf Bluesky, wobei Twitter leider immer noch gerade im angloamerikanischen Raum nicht verzichtbar ist. Wenn irgendwas los ist, dann findet man da doch noch mehr Infos. Aber ich finde Bluesky sehr charmant und bin da gern und versuche da eben auch immer parallel zu posten.
Wir drücken die Daumen, dass es sich als Alternative weiter etabliert und dir lieben Dank. Bis bald.
Bitteschön.